Oktober 1969, irgendwo in den USA, kommt ein Mädchen morgens in die Schule. Schon auf dem Flur merkt sie, irgendwas stimmt hier heute nicht.
Einige Leute waren traurig, weinten.
Andere diskutieren aufgeregt, fragen sie immer wieder, hast du schon gehört? Sie ist verwirrt und dann wird sie aufgeklärt.
Ich war geschockt. Das Gerücht war überall, Paul McCartney ist tot, niederschmetternd.
Paul McCartney ist tot. Der Beatle mit dem jungenhaften Gesicht, der Charmante, der Sympathische, so sehen ihn viele Fans der Beatles. Das ist der Beatle, den sogar die Eltern mögen. Bereits 1966 soll er bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Und der Mann, der seit Jahren auf Beatles-Platten danach zu hören ist, soll angeblich ein Doppelgänger sein. Was heute wie eine absurde Internetverschwörung klingt, verbreitet sich 1969 innerhalb weniger Wochen um die ganze Welt. Und das ohne Internet, ohne Social Media, ohne YouTube. Aber das Gerücht erzählt nicht nur, Paul McCartney sei tot, es behauptet auch, die Beatles selbst hätten Hinweise darauf versteckt. Nicht offen, nicht in Interviews, sondern in ihrer Musik, in Songzeilen, die man angeblich erst versteht, wenn man die Platten rückwärts abspielt. Und genau deshalb beginnen die Fans zu suchen. Studenten sitzen nachts vor Plattenspielern, drehen die Plattenteller vorwärts, rückwärts.
Als ich das auch machte, hörte man.
Und sie suchen nach Zeichen auf Fotos und interpretieren Albumcover.
Auf dem Abbey Road Cover gehen sie über den Zebrastreifen. John wie ein Priester, Ringo als Bestatter, George als Totengräber und Paul ist tot, weil er keine Schuhe anhat.
So klingt die Theorie, wenn man einmal angefangen hat, alles als Hinweis zu lesen. Aus Fans werden Ermittler, aus Alben werden Beweisstücke und aus Popmusik wird plötzlich ein Tatort.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tat und Musik in einer der größten und berühmtesten Verschwörungstheorien der Rockgeschichte. Es geht um einen Musiker, der seit über 60 Jahren omnipräsent ist, nie aus der Öffentlichkeit verschwand und gerade erst mit 83 Jahren noch ein neues Album veröffentlicht hat, den aber trotzdem seit 1969 Millionen Menschen für tot halten. Es geht um Paul McCartney, um die Beatles, um die Theorie Paul is dead. Aber die eigentliche Frage dieser Folge lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine Geschichte werden konnte, die bis heute überlebt hat und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Und jede Ermittlung beginnt natürlich mit derselben Frage. Woher stammt eigentlich das Gerücht? Wann genau begann die Geschichte von Pauls angeblichem Tod und wer setzte sie in die Welt? Tatsächlich kursieren erste Gerüchte schon Jahre früher. Spätestens 1967 tauchen erstmals Geschichten auf. Paul McCartney sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Doch die Geschichten verschwinden schnell wieder. Zunächst glaubt kaum jemand daran. Es ändert sich erst im Herbst 1969. Und der Mann, der dabei eine entscheidende Rolle spielt, sitzt nicht bei den Beatles im Studio, nicht bei Apple Records in London, sondern in einem Radiostudio tausende Kilometer entfernt von den Beatles in Detroit in den USA. Sein Name ist Russ Gibb, ein populärer DJ des Senders WKNR. Und der erhält während seiner Show einen Höreranruf.
On a Sunday, somebody called me and said, "Did you hear Paul was dead?"
Zunächst hält Gibb die Geschichte für Unsinn, doch der Anrufer bleibt hartnäckig und stellt Russ eine Frage, die alles verändern wird.
"But have you ever played a record backwards?"
Hast du jemals eine Schallplatte der Beatles rückwärts abgespielt? Gibb hat das nicht, aber er ist neugierig, also legt er eine Beatles-Platte auf und probiert es aus mit dem weißen Album und dem Song Revolution No. 9. Ein experimentelles Klangstück voller Geräusche, Soundcollagen und einer Stimme, die mantraartig wiederholt Number 9, Number 9. Der Anrufer sagt zu Gibb, das ist genau die Stelle.
And when I played it backwards, and spun it
Als ich das auch machte, hörte man
Mach mich an, toter Mann. Ob dort tatsächlich eine geheime Botschaft verborgen ist, lässt sich nicht seriös belegen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Menschen hier hören, was sie zu hören erwarten. Aber in diesem Moment spielt das keine Rolle, denn Russ Gibb ist fasziniert und seine Hörer sind's auch. Was als kurioser Höreranruf in einer lokalen Radioshow beginnt, entwickelt innerhalb weniger Tage eine Eigendynamik. Immer mehr Menschen melden sich bei Russ Gibb. Sie hatten Hinweise entdeckt oder besser gesagt, sie interpretieren Auffälligkeiten als Hinweise. Auf Albumcovern, in Songtexten, in Fotos, sogar in Details, die jahrelang niemandem aufgefallen sind. Der Detroiter DJ Martin Smith gibt hier einige Beispiele.
The Sgt. Pepper Album. The cover of this, as well as some of the songs on it, is very interesting if you...
Das Cover des Sgt. Pepper Albums ist faszinierend, genau wie die Songs. Wer genau hinsieht, bemerkt Details, die wie eine Beerdigung wirken. Graben Sie hier Ihren alten Sound ein. Oder etwa Paul, er überragt alle anderen, obwohl seine Wachsfigur von Madame Tussauds eigentlich kleiner sein müsste. Direkt hinter ihm stehen Marlon Brando und Tom Mix. Beide starben tragisch. Auf der Rückseite dreht Paul uns den Rücken zu und auf den Fotos im Innenteil trägt er die Initialen OPD auf dem Ärmel. Heißt das etwa, oh, Paul ist tot. Oh, Paul ist dead. Sogar ein linkshändig beseiteter Bass liegt als Blumenbeet auf dem Grab. Und Paul war bekanntlich der linkshändige Bassist. Ein Detail führt hier direkt zum nächsten.
Die Geschichte verlässt das Radio, sie wandert in Studentenwohnheime, auf Universitätsgelände, in Zeitungen, schließlich in landesweite Medien und von da aus rund um den Globus. Und eine wichtige Rolle spielt dabei ein Mann namens Fred LeBeur.
In 1969 I was a student at the University.
Damals war ich Student in Michigan, Film- und Musikkritiker. Der Chefredakteur sagte, ich solle das neue Beatles-Album rezensieren.
Which had just come out.
Doch nach der Radiosendung von Russ Gibb interessiert ihn plötzlich etwas anderes. Nicht mehr nur die Musik.
Was ich von der Show gehört hatte, ließ mir die Nackenhaare hochstehen. Das war creepy.
Am 14. Oktober 1969 erscheint sein Artikel.
Auf Seite 2 ist er. McCartney tot. Neue Beweise.
LeBeur macht in seinem Artikel etwas Entscheidendes. Er sammelt nicht nur einzelne Hinweise, er verbindet sie zu einer Geschichte. Plötzlich gibt es einen Unfall im Jahr 1966. Plötzlich gibt es eine Vertuschung. Plötzlich gibt es einen angeblichen Doppelgänger. Ein Mann namens William Campbell, der Paul McCartney ersetzt haben soll. Belastbare Belege dafür gibt es nicht. LeBeur räumt später auch selbst ein, dass diese Geschichte im Wesentlichen seiner Fantasie entsprungen ist. Aber da ist sie längst in der Welt. Und genau das ist der entscheidende Moment. Aus einem Gerücht wird eine Erzählung, aus losen Zeichen wird ein System und aus einer absurden Behauptung wird plötzlich eine Verschwörungstheorie. Und diese Theorie beginnt ein Eigenleben zu entwickeln. Immer mehr Menschen beteiligen sich an der Suche nach Hinweisen. Zeitungen berichten darüber. Radiosender greifen die Geschichte auf. Das Beatles-Management wird mit Anrufen überschüttet. Zeitweise gehen dort am Tag tausende Anfragen ein. Menschen wollen wissen, ob Paul McCartney tatsächlich tot ist. Viel Arbeit für den Pressechef der Beatles, Derek Taylor, der jetzt wortreich dementieren muss, aber dabei vor einem ganz großen Problem steht.
Wenn die Leute schon nicht glauben, dass der Mann, der Linda geheiratet hat, oder der Mann, der Maxwell's Silver Hammer singt, Paul ist, warum sollten sie glauben, dass es seine echte Stimme im Radio ist?
Derek Taylor stößt dabei auf ein Problem, das für jede Verschwörungstheorie gilt. Wenn Menschen erst einmal überzeugt sind, dass sie die Wahrheit kennen, dann wird jede Widerlegung verdächtig. Jedes Dementi wird zum Beweis und jede Erklärung zum Teil der Vertuschung. Und genau das passiert auch hier jetzt. Denn je mehr Aufmerksamkeit die Geschichte bekommt, desto mehr Hinweise werden gefunden. Oder besser gesagt, desto mehr Dinge werden zu Hinweisen erklärt. Viele der bekanntesten angeblichen Hinweise führen die Fans zurück ins Jahr 1967 zum Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Über die Auffälligkeiten auf dem Cover haben wir schon von Martin Smith gehört. Das Blumenarrangement, das als Grabdekoration interpretiert wird. Eine erhobene Hand, die als Todeszeichen wahrgenommen wird und der Aufnäher auf Pauls Uniform als Todesbotschaft. Aber die Spurensuche geht ja in den Songs des Albums noch weiter. Vor allem in A Day in the Life, in dem ein Verkehrstoter besungen wird.
He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before.
Tatsächlich beschreibt die Zeile einen realen Unfall des Guinness-Erben Tara Brown. Doch für viele Fans wird sie nun zu einem weiteren Hinweis auf Pauls angeblichen Tod. Und genau hier zeigt sich ein Muster. Denn die Hinweise entstehen nicht unabhängig voneinander. Sie entstehen erst, nachdem die Theorie bereits da ist. Wer überzeugt ist, dass Paul tot ist, findet plötzlich überall dafür eine Bestätigung. Und die Beatles liefern dafür scheinbar immer neues Material. Auf Sgt. Pepper stellt die Band einen Mann vor.
The one and only Billy Shears.
Für die meisten Hörer einfach nur der Übergang zwischen Sgt. Pepper und With a Little Help from My Friends. Für die Anhänger der Theorie ist der Name aber etwas anderes, nämlich der Name eines Ersatzmannes. Eines Mannes, der den verstorbenen Paul McCartney ersetzt haben soll. Und überhaupt, die gesamte Alter-Ego-Idee, die hinter dem Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band steckt, macht das Album später besonders anschlussfähig für diese Verschwörung. Und auch ein anderer Song aus dem Pepper-Umfeld wird plötzlich neu gehört.
Wenn man sich Strawberry Fields ganz am Ende extrem laut anhört, kann man hören, wie John sagt,
I buried Paul.
Ich habe Paul begraben. Später wird diese Stelle meist etwas anders erklärt als Cranberry Sauce oder als I'm very bored. Sie ist einfach schwer verständlich. Jeder kann da irgendwas Eigenes raushören. Aber 1969 reicht eben schon der Verdacht, dass John angeblich gesagt haben soll, I buried Paul. Denn wer nach einer Botschaft sucht, hört plötzlich eine Botschaft. Und während sich die Gerüchte immer weiter ausbreiten, erscheint im September 1969 ein neues Beatles-Album, Abbey Road. Für viele Fans wird das Cover dieses Albums zum vielleicht stärksten Beweis überhaupt. Ein Bild, das heute zu den berühmtesten der Popgeschichte gehört. Vier Männer überqueren einen Zebrastreifen. Doch für Anhänger der Theorie zeigt es etwas ganz anderes. Kein Spaziergang, sondern ein Beerdigungsmarsch. John vorweg im weißen Anzug, Ringo dahinter im schwarzen Anzug und am Schluss George im blauen Jeans-Overall.
John wie ein Priester, Ringo als Bestatter, George als Totengräber und Paul ist tot, weil er keine Schuhe anhat.
Die drei anderen im Gleichschritt und Paul barfuß und als einziger aus dem Takt. Außerdem hält er eine Zigarette in der rechten Hand, obwohl er Linkshänder ist. Für sich genommen alles Zufälle, zusammengesetzt für viele Fans ein Muster. Und damit nicht genug. Am Straßenrand steht ein weißer Volkswagen, ein weißer Käfer. Auf dem Nummernschild steht 28 if. 28, wenn er noch leben würde, wird da in Gedanken ergänzt. Nur, dass auch das nicht stimmt. Paul wäre damals erst 27 gewesen. Aber genau solche Widersprüche spielen inzwischen kaum noch eine Rolle, denn die Theorie hat da längst ihre eigene Dynamik entwickelt. Spätestens an diesem Punkt stellt sich aber eine Frage, die erstaunlich selten gestellt wird. Wenn Paul McCartney wirklich tot gewesen wäre, warum sollten die Beatles dann überhaupt Hinweise darauf verstecken? Anhänger der Theorie haben darauf eine Antwort, um die Band zu retten und um eine Massenpanik unter den Fans zu verhindern und um die größte Gelddruckmaschine der Popmusik damit am Laufen zu halten. Tatsächlich klingt das zunächst sogar plausibel. Die Beatles waren damals die erfolgreichste Band der Welt. Ihr Ende hätte Millionen gekostet. Aber damit beginnt ja erst das nächste Problem. Wenn die Beatles Pauls Tod deshalb vertuschen wollten, warum sollten sie dann Hinweise darauf hinterlassen? Warum sollte eine Band, die angeblich ein weltweites Geheimnis bewahren will, gleichzeitig Spuren auf Plattencovern verstecken? Warum sollten sie Botschaften in Songs verschlüsseln? Und vor allem, warum sollten sie genau die Menschen auf die Wahrheit stoßen, vor denen sie diese Wahrheit eigentlich verbergen wollen? Anhänger der Theorie haben darauf natürlich auch Antworten, verschiedene. Manche glauben, die Beatles hätten Schuldgefühle gehabt und deshalb heimlich Hinweise gestreut. Andere vermuten, die Band habe einfach nur mit den Fans gespielt und sich einen Spaß draus gemacht, weil sie um die Gerüchte wussten. Doch auch diese Erklärungen schaffen neue Probleme, denn wenn die Hinweise entdeckt werden sollen, dann gefährden sie ja die Vertuschung. Und wenn sie nicht entdeckt werden sollen, warum versteckt man sie dann überhaupt? Genau an diesem Punkt beginnt die Theorie sich irgendwann im Kreis zu drehen. Und obendrein hätte eine Verschwörung dieser Größenordnung über Jahre, Jahrzehnte zahlreiche praktische Probleme mit sich gebracht. Denn betroffen wären ja nicht nur die Beatles selbst gewesen, sondern auch ihre Familien, Freunde, Produzenten, Toningenieure, Journalisten, alle, die irgendwo mit der Band zu tun hatten, unzählige Menschen aus ihrem direkten Umfeld. Und man hätte darauf bauen müssen, dass niemand von denen auspackt. Genau an diesem Punkt beginnt die Theorie richtig zu bröckeln, weil die Geschichte als Ganzes immer unwahrscheinlicher wird. Und weil sich eine viel grundsätzlichere Frage stellt. Suchen die Menschen hier eigentlich noch nach Antworten oder suchen sie längst nur noch nach Bestätigung? Denn fast alle berühmten Hinweise haben etwas gemeinsam. Sie werden erst dann zu Hinweisen, wenn man die Geschichte von Pauls Tod bereits im Kopf hat. Wer nicht an die Theorie glaubt, sieht auf Abbey Road vier Musiker auf einem Zebrastreifen. Wer an sie glaubt, sieht einen Beerdigungsmarsch. Wer nicht an die Theorie glaubt, hört am Ende von Strawberry Fields Forever irgendeinen undeutlich genuschelten Satz. Wer an sie glaubt, hört I Buried Paul. Und wer nicht an die Theorie glaubt, sieht auf Sgt. Pepper ein überladenes, psychedelisches Albumcover. Wer an sie glaubt, sieht ein Grab. Genau das macht diese Geschichte so stark und so gefährlich verführerisch. Sie dreht die normale Beweislogik um. Nicht die Hinweise führen zur Theorie, die Theorie führt zu den Hinweisen. Und damit sind wir beim eigentlichen Kern dieses Falls. Paul is Dead erzählt nicht nur von Beatles-Fans, die sich in ein Gerücht hineinsteigern, sondern von einem Mechanismus, der bis heute funktioniert, auch in ganz anderen Bereichen. Sobald Menschen glauben, eine verborgene Wahrheit gefunden zu haben, verändert sich ihr Blick auf alles. Und dann wird aus einem Albumcover plötzlich ein Beweisstück, aus einem undeutlichen Satz eine Botschaft und aus einem Zufall ein Plan. Und vielleicht erklärt genau das, warum ausgerechnet Paul McCartney zum Mittelpunkt dieser Geschichte wird. Denn von allen Beatles war Paul für viele Fans derjenige, den sie am ehesten zu kennen glaubten. Der Vertraute, der Freundliche, der Zugängliche, der Beatles, den sogar die Eltern mochten. Der Beatle, von dem man am ehesten zu wissen glaubte, wer er wirklich ist. Und gleichzeitig wirkte gerade Paul plötzlich für viele dann verändert. Seine Haare wurden länger. Er erklärte öffentlich LSD genommen zu haben, der nette Paul. Und seine Musik, sein Bassspiel, seine Komposition, die wurden immer komplexer, von jetzt auf gleich, scheinbar. Das alles wirkte für viele verdächtig. Und die Theorie behauptet ja nicht nur, dass Paul tot sei, sie behauptet auch etwas anderes, dass nämlich der Mann auf den aktuellen Beatles-Platten nicht mehr derselbe ist, der auf den ersten Alben gespielt hat. Dass es jemand ist, der zwar aussieht wie Paul, spricht wie Paul, singt wie Paul, aber in Wahrheit jemand anderes ist. Und genau diese Vorstellung, dass jemand zwar aussieht wie derselbe Mensch, aber in Wahrheit ersetzt wurde, findet sich schon lange vor den Beatles in alten Erzählungen wieder. Geschichten von Kindern, die plötzlich verändert wirken. Sie sehen noch gleich aus, aber irgendetwas scheint anders zu sein. Fremd, unheimlich, nicht mehr ganz sie selbst. In vielen europäischen Sagen taucht dafür sogar ein eigener Begriff auf. Der Wechselbalg. Im Englischen Changeling. Ein Mensch, der ersetzt worden ist. Und vielleicht steckt genau dieses uralte Muster auch hinter Paul is Dead. Denn am Ende der 60er Jahre, da verändern sich die Beatles natürlich radikal. Die Pilzköpfe verschwinden, die Anzüge verschwinden, die einfachen Popsongs verschwinden. Stattdessen kommen psychedelische Experimente, immer komplexere Musik, neue Frisuren, Kleidungsstile und damit auch neue Rollenbilder. Und viele Fans haben plötzlich das Gefühl, dass die Beatles nicht mehr dieselben sind. Vielleicht war es deshalb einfacher zu glauben, Paul sei ersetzt worden, als zu akzeptieren, dass Menschen sich mit zunehmendem Alter einfach verändern und dass auch Idole irgendwann mal älter und vielleicht auch reifer werden. Während Fans auf der ganzen Welt weiter nach Hinweisen suchen, befindet sich Paul McCartney an einem Ort, an dem er von all dem möglichst wenig mitbekommen möchte, auf seiner Farm in Schottland. Die Beatles befinden sich damals ohnehin in einer schwierigen Phase. Spannungen innerhalb der Band nehmen zu. Das Ende der Fab Four zeichnet sich immer mehr ab. Paul hat sich mit Frau Linda und den Kindern weitgehend zurückgezogen. Doch die Gerüchte sind inzwischen so groß geworden, dass Reporter des Life Magazine ihn schließlich aufspüren. Und damit bekommt die Geschichte etwas, das ihr bislang gefehlt hat, nämlich den echten Paul McCartney. Der ist zunächst zwar alles andere als begeistert, dass die Reporter da bei ihm auftauchen. Mit einem Eimer in der Hand kommt er aus dem Haus und beschimpft sie. Jagt sie sogar zunächst vom Grundstück, lässt sie am Ende aber dann doch auf ein Gespräch ein. Und damit geschieht etwas, das eigentlich reichen müsste, um die ganze Geschichte ein für alle Mal abzuräumen. Paul McCartney erklärt selbst, hey, ich bin hier, ich lebe. Und er erklärt auch die vielen angeblichen Hinweise auf seinen Tod. Mal mit Humor, wie hier Jahrzehnte später bei James Corden.
Damals standen einfach alle unter dem Einfluss von viel zu vielen Stimulantien, nicht wahr? Es war eine völlig verrückte Zeit.
Und mal erklärt er sie mit einem Schulterzucken. Zum Beispiel die Buchstaben OPD auf seiner Uniform auf dem Pepper-Album. Da sagt Paul ganz einfach, dass es sich schlicht um ein Abzeichen der kanadischen Polizei in Ontario handelte. Zur schwarzen Blume auf Sgt. Pepper sagt Paul, die roten Blumen seien einfach irgendwann ausgegangen. Sie mussten Ersatz haben und schwarze waren eben als einzige schnell zu beschaffen. Und auch für die nackten Füße auf Abbey Road hat er ebenfalls eine erstaunlich einfache Erklärung, die er auch später noch bei David Letterman zum Beispiel wiederholt.
Ich bin an dem Tag in Sandalen aufgetaucht, Flipflops. Es war so heiß und ich habe sie einfach von den Füßen gekickt und bin barfuß rübergegangen. Und das hat das Gerücht ausgelöst. Weil ich barfuß war, war ich tot. Ich kann den Zusammenhang beim besten Willen nicht erkennen.
Und der berühmte Volkswagen mit dem Nummernschild 28 If, der stand laut Paul dort schlicht zufällig am Straßenrand, als sie das Foto machten. Und genau hier passiert etwas ganz Interessantes, denn Paul versucht gar nicht besonders verbissen, jeden einzelnen Hinweis zu widerlegen. Stattdessen wirkt er vor allem genervt von der Aufmerksamkeit, von den Gerüchten und von den Menschen, die das alles hier zu einer Geschichte aufgeblasen haben.
The people who are making up these rumors should look to themselves a little more.
Die Menschen, die sich diese Gerüchte ausdenken, sollen vielleicht einmal etwas genauer auf sich selbst schauen. Das sagt er dem Life Magazine. Und vielleicht steckt genau darin etwas Interessantes. Denn während Millionen Menschen auf der Suche nach geheimen Botschaften sind, scheint Paul selbst das Ganze längst nicht so wichtig zu finden. Vielmehr beschäftigt ihn damals sowieso etwas ganz anderes. Denn während die Welt darüber diskutiert, ob Paul McCartney tot ist, sagt Paul in dem Gespräch mit Life beinahe nebenbei einen Satz, der historisch noch viel bedeutender ist. The Beatles thing is over. Die Beatles sind vorbei. Heute wirkt dieser Satz fast unscheinbar, doch Ende der 1960er Jahre ist das eigentlich die viel größere Nachricht. Die Menschen suchen nach einem toten Paul McCartney, während Paul McCartney selbst andeutet, dass die größte Band der Welt vor ihrem Ende steht. Und vielleicht liegt genau darin eine gewisse Ironie dieses Falls, denn die Öffentlichkeit sucht fieberhaft nach einer verborgenen Wahrheit und übersieht dabei die Wahrheit, die direkt vor ihr liegt. Paul lebt, aber die Beatles liegen im Sterben. Die Spannung innerhalb der Band wächst. Die Interessen gehen immer mehr auseinander und nur wenige Monate später wird dann auch die Trennung offiziell werden. Doch die Geschichte von Pauls Tod verschwindet trotzdem nicht. Im Gegenteil, sie überlebt das Ende der Beatles. Sie überlebt die 70er, die 80er, die 90er und wird in den 2000ern vom Internet und den sozialen Medien sogar noch verstärkt und zurück ins Blickfeld gebracht. Bis heute analysieren Menschen Albumcover, spielen Beatles-Songs rückwärts ab, suchen nach neuen Hinweisen und stellen sich in tausenden Podcasts, Reels und YouTube-Videos immer wieder dieselbe Frage. Was, wenn doch etwas daran stimmt? Und genau deshalb führt dieser Fall am Ende weg von Paul McCartney und hin zu uns selbst. Denn vielleicht erklärt die Geschichte von Paul is Dead nicht, warum Menschen an eine Verschwörung glauben, sondern warum sie manchmal so schwer wieder davon loskommen. Weil Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigungen zu suchen. Aus einer Vermutung wird eine Überzeugung und aus Überzeugung wird ein Filter, durch den plötzlich alles betrachtet wird. Jede Zufälligkeit bekommt Bedeutung, jede Übereinstimmung wirkt wie ein Beweis und jede Widerlegung wird Teil der Geschichte. Paul McCartney lebt, doch die Geschichte von seinem Tod ist bis heute nicht gestorben.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.